erinnert, ich hatte sie früher im
Gäste gehalten als Wahlfach, als freies und jetzt als freies Wahlfach im Sommersemester. Ja, bevor ich beginne, möchte ich mich Ihnen einmal vorstellen, damit Sie wissen, wer Ihnen da allerhand erzählt. Ich bin schon ziemlich alt, vor dem Zweiten Weltkrieg geboren, habe also den Weltkrieg auch miterlebt, was in der heutigen Zeit doch auch insofern bemerkenswert ist, als viele junge Leute vom Krieg reden und gar nicht wissen, was Krieg eigentlich bedeutet, weil sie sozusagen diese scheußlichen Sachen gar nicht miterlebt haben und sich gar nicht vorstellen können. Ich bin noch als Volksschüler periodenweise, also über Wochen hinweg, jeden Tag von der Schule bei Fliegeralarm nach Hause gelaufen, um noch rechtzeitig in den Luftschutzkeller zu kommen. Und ich habe auch natürlich eine ganz andere Welt erlebt. Wenn Sie sich vorstellen können, ich habe als Kind die autofreie Stadt erlebt. Da hat es keine Autos gegeben. Die Landwirtschaft, die es damals gegeben hat, die war eigentlich solar basiert. Es hat dort, wo ich die Landwirtschaft als Kind kennengelernt habe, hat es keine Traktoren gegeben, sondern Ochsen gespannt, Pferde gespannt. Die kleinen Bauern haben eine Kuh vorgespannt vor dem Pflug und haben noch mit der Sense gemäht. Es waren keine Pestizide, es hat keine Kunststoffe gegeben. Und alles ist, so gut es gegangen ist, repariert worden. Also ich habe eine lange Erfahrung und eben erlebt, wie rasant sich die Dinge gewandelt haben und sehr oft nur scheinbar zum Besseren. Ja, ich war von klein auf, war ich an allem Lebendigen lebhaft interessiert. Also alles, was so gegrabbelt hat, hat mein höchstes Interesse hervorgerufen. Und ich habe daher auch begonnen mit Physik- und Chemiestudium und bin dann umgestiegen auf Biologie und habe mich sehr früh schon für Naturschutz engagiert. Seit den 1970er Jahren habe ich mich mit Fragen Natur- und Umweltschutz befasst. Und habe mich dann auch im Jahr 92 habilitiert für Humanökologie. Habe dann schon in den, ja, vielleicht soll ich das auch noch sagen, ich habe einige Jahre lang war ich Assistent hier an der WOKU im Institut für Zoologie, bin dann in ein kleines Institut abgewandert, ein Institut für Umweltwissenschaften und Naturschutz, gemeinsam mit Bernd Lötsch. Und das war natürlich insofern eine spannende Zeit. Es waren die politischen Verhältnisse damals ganz, ganz anders. Es ist die Umweltfrage aufgetaucht und vielleicht, Sie haben sicher schon von der 68er Bewegung gehört. Die aufmüpfigen Studenten haben in den 68ern begonnen, die Hierarchien auch an den Universitäten in Frage zu stellen. Und es ist so ein richtiger Demokratisierungsschub, hat stattgefunden. Und interessant, auf das kommen wir noch zu sprechen, alle emanzipatorischen Fortschritte, die mühsam errungen wurden, die werden dann wiederum konterkariert. Also es ist dann wiederum vieles rückgängig gemacht worden und das erleben wir heute. Wir erleben ja heute eine Entwicklung, die alles andere als demokratiefreundlich ist. Ja, also das war vielleicht einmal eine Ja, noch, ich muss doch noch einiges dazu sagen. Ein junger Mensch, der in normalen Familienverhältnissen aufgewachsen ist, hat das, was die Psychologen Urvertrauen nennen, hat erlebt, dass die Eltern sich engagieren, alles tun, was gut für mich ist. Und dass alle die, die irgendwo Verantwortung tragen, ja auch dieser Verantwortung sozusagen entsprechen. Und dass die Politiker, dass die Wissenschaftler, die Experten eigentlich alles nach bestem Wissen und Gewissen machen und zum Wohl der Allgemeinheit handeln. Und für mich war die erste Erschütterung des Urvertrauens, war ein Chemieprofessor, den ich sehr bewundert hatte, weil er mit unglaublicher Geschwindigkeit die Tafeln mit organischen Formeln, chemischen Formeln vollschreiben konnte. Und damals, das war Ende der 50er, 1950er Jahre, ist die Pestizidfrage erst so richtig ja, vordringlich geworden. Noch vor dem Buch von Rachel Carson, dem berühmten Buch Der stumme Frühling über die Insektizide in der Umwelt. Und ich habe eben gewusst, dass dieser Chemieprofessor, den ich sehr bewundert habe, dass der an Insektiziden forscht. Und für mich war damals das doch ein unbehagliches Gefühl, da werden großtechnisch werden da Gifte produziert und die werden da in die Landschaft gesprüht. Aber die, die das machen, die wissen ja sicher, was sie tun. Das war mir damals eben auch noch ziemlich plausibel. Und als dieser Professor, dieser Chemieprofessor bei einem Kolloquium zu uns Studenten gesagt hat, also Burschen, ihr müsst wirklich mehr lernen, ich bin enttäuscht von euch. Ihr müsst wirklich dazu schauen, schaut mich an. Ich habe seit der Matura nur mehr Chemiebücher in der Hand gehabt. Und da habe ich mir gedacht, naja, also der Mann, der Insektizide entwickelt, der kann ja gar nicht wissen, was er damit anrichtet, wenn er nur Chemie in Betracht zieht. Also das war für mich so der erste Bruch des Urvertrauens. Und dann ist es aber ziemlich rasant gegangen. Ich habe meine Dissertation im Kernforschungszentrum gemacht, im Reaktorzentrum Seibersdorf, und habe dort aus nächster Nähe kennengelernt, wie die Experten mit Strahlung umgehen, was der Strahlenschutz wirklich schützt, nämlich die Atomwirtschaft und nicht die Gesundheit. Ich war im Strahlenschutzinstitut beschäftigt und habe damals mit großer Sorge eben gesehen, mit welcher Fortschrittseuphorie man da in die Atomenergie einsteigt und wie leichtsinnig man mit Strahlung umgeht und die gesundheitlichen Folgen eigentlich gar nicht ernsthaft in Betracht zieht. Und da bin ich dann eben auch sehr früh kritisch geworden. Und zwar so nach dem Motto eines Ausspruchs von Jean-Jacques Rousseau, der eben einmal gesagt hat, ich würde mir nicht anmaßen, die Menschen zu belehren, wenn andere sie nicht irre führten. Also bin damals Ich war ein sehr braver, folgsamer Mitarbeiter. Als aber dann der technische Direktor des Kernforschungszentrums im Rundfunk einmal gesagt hat, es wird immer wieder behauptet, Strahlung erzeugt Krebs. Das Gegenteil ist richtig. Mit Strahlung heilt man Krebs. Dann habe ich mir gedacht, ja, das legt dem Fass die Krone ins Gesicht. Das kann man nicht unwidersprochen lassen. Und da wurde ich eben von einem braven zu einem etwas kritischen Mitarbeiter und habe dann auch gleich gemerkt, wie schwer das ist, etwas zu sagen, was gegen die herrschende Meinung ist. Und Ja, also so hat es bei mir begonnen. Ich habe mich dann irgendwie für Humanökologie habilitiert und bin seit den 70er Jahren im Natur- und Umweltschutz tätig, war in all diesen wichtigen Bewegungen tätig gegen die Atomenergie, gegen das Atomkraftwerk Zwentendorf, gegen das Kraftwerk Hainburg in den Donauauen und habe zahllose Diskussionen mit Technokraten und Politikern geführt. Also was ich Ihnen anbieten kann, ist eine jahrzehntelange Erfahrung in der Auseinandersetzung mit Umweltfragen, mit politischen Fragen. Und ja, also das kann ich Ihnen anbieten. Und ich wäre sehr daran interessiert, an einem Austausch. Ich will Sie nicht indoktrinieren mit meiner Meinung, sondern ich will Ihnen sozusagen Mut machen im Sinne der Aufklärung zum kritischen Selberdenken, zum Hinterfragen. Und da es sich natürlich in dem System, mit dem System, in dem wir heute leben, um ein unglaublich komplexes System handelt, das man nur sukzessive verstehen kann, habe ich natürlich einen gewissen altersmäßigen Vorsprung im Verstehen der komplexen Wirklichkeit, in der wir uns beschäftigen, in der wir leben. Und bin gern bereit, mit Ihnen in Gedankenaustausch zu treten, über Fragen, die Sie bewegen, zu diskutieren und so weiter. Und daher ist die Vorlesung wesentlich wichtiger als das Skriptum, das ausreicht, wenn man eine Prüfung machen will. Aber wenn Sie mehr lernen wollen, dann ist viel gescheiter, sozusagen die Vorlesung zu besuchen, weil da halte ich mich nicht sozusagen ganz streng an das Skriptum, sondern das ist flexibel. Und ich freue mich auf einen Gedankenaustausch. Ja, wie ich zur Umweltethik gekommen bin, ist eben, dass ich früh schon in umweltpolitische Konflikte eingebunden war und erkannt habe, dass sozusagen die Gegenargumente gegen die großtechnische Anwendung der Atomenergie und anderer technischer Errungenschaften, also auch Pestizidanwendung und so weiter. Die Gegenargumente sind eigentlich immer oder im Wesentlichen ethischer Natur. Also es geht immer um die Frage der Verantwortung, was richte ich an mit dem, was ich tue, kann ich das auch verantworten und so weiter. Also man kommt um ethische Fragen nicht herum. Wir kommen aber darauf wiederum klarerweise zurück. Ja, es gibt auch parallel zur Vorlesung sozusagen einen Kurs, der angemeldet ist, der nennt sich BOKU Forum Umweltethik. Der ist manchmal gut, manchmal weniger gut besucht gewesen. Man kann sich da anmelden und da gibt es eben ein Passwort, das heißt Schweizer, nach Albert Schweitzer. Und dieser Kurs BOKU Forum Umweltethik, der manchmal gut besucht war, manchmal ganz schlecht, der hat eigentlich den Sinn, dass Studierende sich da mit Fragen einbringen oder mit Beiträgen einbringen können. Und dass man zum Beispiel dann sagt, ja, also ich bin an dieser oder jener Frage interessiert, gibt es da weitere Interessenten? Und dann macht man sich einen Termin aus, setzt sich in irgendeinen Seminarraum und eine kleine Gruppe kann dann nach Belieben über dieses Thema diskutieren und ich versuche da hilfreich mitzutun. Also das wäre sozusagen das Angebot auch. Aber es gibt dann parallel eben auch eine Lehrveranstaltung, die auch heute beginnt um 17 Uhr im, wie heißt das Haus, weiß ich nicht, da oben. Ja, wie?
Ingwer.
Ingwer, ja. Auch Seminarraum 24 um 17 Uhr. Und das nennt sich, glaube ich, so irgendwie aktuelle Themen. Und da ist auch alles erlaubt. Alle Themen, die uns interessieren, können in dieser Lehrveranstaltung angesprochen werden. Ja, das ist einmal etwas. Und nun, welche Beziehung besteht zwischen Ökologie und Umweltethik oder Ethik? Umweltethik erfordert ökologisches Wissen oder allgemeiner gesagt systemisches Wissen. Ich muss das System, über das ich urteile, das muss ich verstanden haben. Und da gibt es in der Praxis enorme Diskrepanzen. Ich weiß nicht, wie das jetzt am besten angehen soll. Ja, also Ethiker sind natürlich in irgendeiner Weise zunächst einmal Philosophen. Ethik ist ja die praktische Philosophie, die Lehre von dem, was sein soll. Und Umweltethik ist praktisch, befasst sich mit der Frage, wie sollen wir uns gegenüber oder mit der Umwelt, mit all dem, was uns umgibt, wie verhalten wir uns da richtig? Und da muss ich natürlich das System kennen. Und sehr viele Ethiker geben Urteile ab, ohne das System zu verstehen. Und da kommen sie zu falschen Schlussfolgerungen. Also ein Beispiel, etwa ein ganz immer aktuelles, ist, dass man sagt, na ja, also Klimapolitik erfordert eine Reduktion der CO2-Emissionen. Und da zum Beispiel aus Atomkraftwerken wesentlich weniger oder so gut wie kein CO2 herauskommt im Vergleich zu einem Kohle- oder Öl- oder Gaskraftwerk, ist das natürlich eine ganz wichtige Sache, nicht? Und wenn man jetzt die Folgen eines Klimawandels sehr dramatisch darstellt, richtig darstellt, dann muss man sagen, ja, die sind so weitreichend und vielleicht kann man die Atomenergie ein bisschen sicherer machen, also dann ist sie ethisch geboten. Ja, das ist sozusagen der Fehlschluss eines Ethikers, der von Atomenergie nichts versteht. Wir kommen drauf, das will ich jetzt nicht ausführen, aber wir werden im Laufe der Vorlesung werden wir klar herausarbeiten, dass das eben keine Alternative ist. Also jedenfalls erfordert Umweltethik ein profundes Wissen des Ökosystems, in dem wir leben, und auch des politischen Systems. Auf der anderen Seite aber, Ökologie braucht aber auch ethische Orientierung. Es geht immer, wenn wir irgendwelche Änderungen machen, wenn wir irgendwelche Innovationen in die Welt setzen, geht es immer um Alternativen. Da geht es immer darum, soll ich das so machen oder so machen, ja, und wie bewerte ich das? Und damit sind wir schon wieder bei der Ethik. Und weil ein wichtiges oder wesentliches Bewertungskriterium besteht darin, wie wirkt sich diese Veränderung auf das zukünftige Leben im Allgemeinen aus. Also Ökologie braucht ethische Orientierung und Umweltethik braucht ein ökologisches Systemwissen. Und daher kommen wir in dieser Vorlesung auch nicht ohne Ökologie aus, ohne die grundlegenden Einsichten, die gewonnen wurden. Als Begründer der Ökologie gilt ja der deutsche Zoologe Ernst Haeckel, ein Zeitgenosse von Charles Darwin und ein glühender Darwinist. Man kann sich heute ja gar nicht mehr vorstellen, wie damals die Diskussion um die Evolutionstheorie, die Darwin begründet hat, wie hitzig es da zugegangen ist. Also ich habe da auch vor langer Zeit mal die Biografie von Hans Driesch gelesen, das war ein Schüler von Ernst Haeckel, und damals war die akademische Bildung sehr anspruchsvoll. Also dieser Driesch, der hat ihm auch geschrieben, sie haben mit Latein 10 Aufsätze schreiben müssen in der Mittelschule. Und der Hans Driesch war sozusagen überzeugt von der Richtigkeit der Abstammungslehre, die Darwin formuliert hat und eben auch Ernst Haeckel als Zoologe dann konkretisiert hat, und ist folgerichtig aus der Kirche ausgetreten, weil die Kirche, die hat mit aller Konsequenz diese Abstammungslehre bestritten. Da hat es ja die engagiertesten Streitgespräche gegeben. Ja, zum Beispiel Darwin hat ja nie selber Diskussionen geführt. Er war sehr zurückhaltend. Aber ein gewisser Huxley, der hat die darwinsche Lehre vertreten. Und da gibt es so das berühmte Streitgespräch. Der Bischof Wilberforce, der hat eben gesagt, ja, also, lieber Herr, sehr geehrter Herr Huxley, selbst wenn Sie mich in Stücke reißen, mich würde es interessieren, wenn Sie der Meinung sind, dass wir vom Affen abstammen, von welcher Seite, großmütterlicherseits oder großväterlicherseits ist der Affe in Ihrer Ahnenreihe aufgetaucht. Und der Huxley hat ihm gesagt, sehr geehrter Herr Bischof, wenn ich vor der Wahl stehe, mich zu einem Affen oder zu einem hochgebildeten Menschen zu bekennen, der sein Wissen dazu benutzt, eine wichtige wissenschaftliche Diskussion ins Lächerliche zu ziehen, dann würde ich mich ohne Zögern zum Affen bekennen. Also solche Streitgespräche hat es gegeben, und die stehen in den alten Büchern mit Lederrücken auch noch drin. Also man kann diese Polemiken auch bei Haeckel nachlesen. Also, und Haeckel, der eben sehr umstritten war, der hat von Darwin eine Zustimmung bekommen, und Darwin hat geschrieben, ja, also wenn er die Publikation dieses hochgebildeten Wissenschaftlers Ernst Haeckel eben gelesen hätte, hätte er seines wahrscheinlich gar nicht publiziert. Also, ich will nur sagen, also damals ist es heiß hergegangen. Und jetzt muss man eben sagen, Ernst Haeckel war ein glühender Darwinist und hat daher die Ökologie als Anpassungslehre verstanden. Unter Ökologie verstehen wir die gesamte Wissenschaft von den Beziehungen des Organismus zur umgebenden Außenwelt, wohin wir im weitesten Sinn alle Existenzbedingungen rechnen können. Also Haeckel hat sozusagen eine Wissenschaft begründet, die Evolutionslehre an Beispielen klar macht. Er hat aber dann auch, die Ökologie hat die gesamten Beziehungen eines Tieres sowohl zu seiner anorganischen wie auch zu seiner organischen Umgebung zu untersuchen, vor allem die freundlichen und feindlichen Beziehungen zu denjenigen Tieren und Pflanzen, mit denen es in direkte oder indirekte Berührung kommt oder mit einem Worte alle diejenigen verwickelten Wechselbeziehungen, welche Darwin als die Bedingungen des Kampfes ums Dasein bezeichnet. Jetzt muss man vielleicht auch sagen, viele dieser Lehren, ob das jetzt die Abstammungslehre in den frühen Zeiten war, aber auch zum Teil heute noch, wird oft falsch verstanden. Der Begriff Kampf ums Dasein, der wurde wörtlich genommen. Das Survival of the Fittest hat man schon gehört, fit in diesem Sinne, ja. Und da gab es dann Leute, die das Ganze nicht so richtig verstanden haben, die gesagt haben, ja, das stimmt ja überhaupt nicht, weil es geht ja nicht um Kampf, es geht zum Beispiel auch um Kooperation. Und weil es Kooperation gibt, kann diese ganze Sache mit Survival of the Fittest gar nicht stimmen. Und da ist aber eben auch klar, Haeckel spricht ja von freundlichen und freundlichen Beziehungen. Und dass Kooperation, und es geht da eben unter fit, nicht um körperlich sozusagen kräftiger als der Rivale, sondern fit im Sinne von angepasst. Also besser in die Umwelt eingepasst, unter den konkreten Bedingungen einen höheren Beitrag zur Fortpflanzung leistend. Und so kommt es dann eben, die erfolgreicher sind, die beanspruchen sozusagen mehr erfolgreicher die Ressourcen. Ein tüchtigeres Raubtier kann sich halten in einem Lebensraum, auch bei einer geringeren Dichte an Beutetieren im Vergleich zu einem weniger effizienten Raubtier. Und so kommt es zu Verdrängungsprozessen. Und ein Beispiel etwa auch, Kooperation, wenn wir gerade bei den Raubtieren sind, Löwen sind ja hoch kooperativ, jagen in Rudeln und sind effizienter als nicht kooperierende und können daher die verdrängen. Also Kooperation kann sozusagen eine kooperierende Art kann die weniger kooperierenden verdrängen. Also da sieht man, dass das kein Widerspruch ist, Kooperation und Konkurrenz. Die sind konkurrenzstärker, die Kooperierenden. So, also das sind nur so ein paar Bemerkungen zu dem, aber ganz wichtig ist auch, ja, also diese Definitionen, die beschreiben die Ökologie als Anpassungslehre. Und die Ökologie war eben auch eine ganz klare neue biologische Disziplin im Vergleich zu Systematik und Anatomie, Morphologie und so weiter. Und Haeckel hat ja, also klar, das habe ich ja schon gesagt, dass Haeckel sozusagen eine wissenschaftliche Begründung der Abstammungslehre beabsichtigt hat. Da haben wir den Charles Darwin, da sehen Sie eben Darwin aus einer zeitgenössischen Zeichnung. Aber von Haeckel stammt auch noch eine andere Definition der Ökologie. Ökologie ist die Lehre von der Ökonomie, von dem Haushalt der tierischen Organismen und ihr Gegenstand die Ökonomie der Natur, die Wechselbeziehungen aller Organismen, welche an einem und demselben Orte miteinander leben. Ja, und jetzt eine Betrachtung, die mir sehr wichtig erscheint. Sie haben hier auf der linken Seite ganz grob Schichten der Realität, wenn Sie unten links anfangen, Physiosphäre, die Welt des Unbelebten, die Schichten des Unbelebten, dann haben wir die Biosphäre, die Schichten der belebten Welt und dann die Schicht des Geistigen. Und Sie sehen jetzt in der Mitte unten die diversen Einheiten, Nukleonen, also Kernbausteine, Atome, Moleküle, Zellbestandteile, Einzeller, Vielzeller, Populationen, Ökosysteme, dann die Gesellschaft des Menschen, dann Seele, Geist. Und ganz wichtig ist zu betrachten, wie diese Schichten miteinander in Beziehung stehen. Und da ist recht interessant das Konzept der Holons. Holos, das Ganze auf Griechisch. Alles besteht aus Teilen, die ein Ganzes bilden. So nach den klassischen Begriffen der Physik bestehen Atome aus dem Atomkern und Elektronen und also eben Nukleonen im Zellkern und Elektronen. Bei ganz, ganz hohen Temperaturen gibt es keine Atome, sondern nur die Nukleonen. Dann ein Atom kann ohne Nukleonen nicht leben, aber Nukleonen ohne Atom schon. Nächste Stufe, Moleküle. Moleküle bestehen aus Atomen, können ohne Atome nicht existieren, aber die Atome ohne Moleküle schon. Und auf jeder dieser neuen Ebene kommen neue Systemeigenschaften dazu. Und wenn wir jetzt diese Schichten untersuchen, da haben wir jetzt die rechte Spalte. In der Physiosphäre, in der unbelebten Welt, da werden mit Methoden der Atomphysik, der Physik und der Chemie wird da geforscht. Und ganz wichtig ist zu erkennen, dass man sozusagen mit der Atomphysik nicht die chemischen Phänomene erklären kann. Es kommen neue Systemeigenschaften dazu, ich muss neue Methoden anwenden. Und jetzt dick herausgestrichen, da ist die Ökologie, die sich mit den Ökosystemen befasst. Und dann haben wir im Bereich des Menschlichen, haben wir eine menschliche Gesellschaft, das haben wir natürlich im Tierreich, haben wir auch Gesellschaften. Und das sind dann die Gesellschaftswissenschaften, die sich mit dem befassen. Aber die müssen alle die unteren Schichten auch berücksichtigen. Ohne die geht es nicht. Und ja, also das ist eigentlich ein Schema, das uns hilft. Und da kann man jetzt gleich zum Beispiel dazu sagen, wenn, ja, ich komme vielleicht auf das später zurück, auf den Begriff des Reduktionismus, dass ich sozusagen jetzt sage, alles Leben ist Chemie, das ist so ein berühmter Spruch. Der stimmt, wenn man sagt, Leben ohne chemische Umsetzungen ist nicht möglich. Also Lebensvorgänge beinhalten chemische Umsetzungen. Aber wenn man sagt, Leben ist ja nichts anderes als Chemie, dann ist es falsch, weil es kommen ganz neue Phänomene dazu. Also das ist, glaube ich, wichtig und wir dürfen eben nicht solche reduktionistischen Schlüsse machen, weil die bringen uns in Fehler. Und Ökologie war ja zu Zeiten Haeckels, zu Beginn, das war vor 150 Jahren circa, oder mehr schon, sozusagen die Spezialwissenschaft für Biologen. Und ich kann mich erinnern, als ich noch Biologie studiert habe in den frühen 60er Jahren, Da hat es Kollegen gegeben, die gesagt haben, ja, ich interessiere mich für Ökologie. Dann habe ich gesagt, du, bitteschön, Ökologie kannst du nicht studieren, du musst zuerst Physiologie, Anatomie, Tiergeografie, du musst, und wenn du dann alt bist und weise werden willst, dann kannst du dich mit Ökologie befassen. Ja. Aber Ökologie kann man nicht studieren. Ja, also das war eine irrtümliche Annahme meinerseits, die habe ich gründlich revidiert und ich bin der Meinung, man muss nicht Ökologie studieren, sondern man soll die wesentlichen ökologischen Erkenntnisse, die müssten allgemein gut werden. Und wenn man in den 1960er Jahren irgendwen gefragt hat, also in den frühen 1960er Jahren, was ist Ökologie? Nie gehört. Das war eigentlich nicht bekannt. Das ist aber anders geworden mit dem Buch von Rachel Carson, einer amerikanischen Biologin, Der stumme Frühling, Silent Spring. Und da hat sie sich mit dem Buch, in dem Buch hat sie sich auseinandergesetzt mit den frühen Auswirkungen der großtechnischen Anwendung von Pestiziden, am Beispiel von so persistenten Pestiziden wie DDT etwa. Mit DDT, der Erfinder hat ja den Nobelpreis bekommen, war ja ein Wundermittel. Da hat es Bilder gegeben noch, Soldaten, die zurückgekommen sind von der Front, verlaust, verschmutzt, ja, die hat man eingestäubt mit DDT. Also das ist nur so eingenebelt worden mit Mehl, wie mit Mehl. DDT ist als Wundermittel bezeichnet worden. Und da eben auch ein Reduktionismus, dass man gesagt hat, ja, also DDT ist eigentlich für Menschen und für Haustiere ungiftig. Das hat aber natürlich nicht ganz gestimmt. DDT ist fettlöslich, nur in ganz geringem Maße wasserlöslich, geht aber in den Wasserkreislauf ein und wird weltweit in Spuren verteilt. Aber da es fettlöslich ist, wird es in der Nahrungskette schon gespeichert. Schwebealgen im Wasser, die Fetttröpfchen haben und so weiter, die reichern in diesem Fetttröpfchen das DDT an. Und es wird dann in der Nahrungskette weitergegeben. Und so war es zum Beispiel in den USA, dass der Weißkopfseeadler, das Wappentier der USA, auf zerbrechlichen Eiern gebrütet hat, die dann nicht erfolgreich ausgebrütet werden konnten, weil der Kalziumstoffwechsel geschädigt wurde. Und es gibt dann berühmte Untersuchungen, wo man aus Eisammlungen in verschiedenen Regionen der Welt die Schalendicke bestimmt hat. Und dort, wo dann DDT eingesetzt worden ist, hat man dramatische Änderungen feststellen können. Und natürlich war besonders alarmierend, dass man gefunden hat, ja, sogar im Fettkörper der Pinguine in der Antarktis kann man DDT nachweisen. Und alarmierend war dann auch, dass man hohe DDT-Werte in der Muttermilch festgestellt hat. Also all diese Dinge und diese Nahrungskettenspeicherung, die war natürlich etwas ganz Neues. Und man hat gesehen, Moment, also so, wie wir uns das vorstellen, dass wir die Welt verbessern, indem wir da einfach Gift spritzen gegen irgendwelche lästigen Schnaken und so weiter, da richten wir Dinge an, die man gar nicht absehen können. Und jedenfalls damals in den 60er Jahren ist die Ökologie eben in der Öffentlichkeit bekannt geworden. Es hat ja auch der damalige Präsident John F. Kennedy, der hat Hearings angeordnet im Kongress, Und da wurden dann auch Konsequenzen gezogen aus diesen Erkenntnissen. Aber es gibt eben auch schon frühe andere Aussagen, zum Beispiel Karl Friedrichs: Innerhalb der Naturwissenschaft ist die Ökologie die oberste Synthese. Sie ist die Lehre vom Verhalten der Naturerscheinungen zueinander und dem Verhältnis des Menschen zu ihnen. Da ist schon der Mensch auf einmal mit in der ganzen ökologischen Definition. Die frühen Ökologiebücher, die haben, entweder waren sie zoologielastig oder botanisch. Da gibt es ja auch botanische, ökologische Werke, die Vegetation der Erde in ökophysiologischer Betrachtung. Da kommen nur Pflanzen vor. Aber die zoologischen Ökologiebücher, die ersten, haben natürlich auch botanische Beiträge gehabt, weil ja Tiere und von Pflanzen existenziell abhängen. Ja, und nun war aber bei diesen Büchern immer irgendwo ist dann gestanden, ja, eigentlich müssten wir den Menschen mit seinen Umweltbeziehungen auch behandeln, aber das würde den Rahmen dieses Buches sprengen. Und irgendwann, Anfang der 1970er Jahre, ist dann der Begriff Humanökologie aufgetreten. Ja, also auch Augustinemann, der Begründer der Limnologie, der Gewässerkunde, hat gesagt, Ökologie sprengt den Rahmen der Biologie und er bezeichnet eben Ökologie als Brückenwissenschaft. Also auch eine ganz wesentliche Definition, dass man sagt, ja, also all das, was die Einzelwissenschaften an wichtigen, allgemein wichtigen Erkenntnissen gewonnen haben, das muss man in dem Gesamtsystemzusammenhang berücksichtigen, also eine Brückenwissenschaft. Und nun ist klar, der Mensch hat auch Umweltbezüge, wie alle Lebewesen, biologische Umweltbezüge. Er braucht Nahrung, er braucht ein geeignetes Ambiente. Der Mensch, der ja aus den Tropen stammt, wir sind ja ein Tropenwesen. Wir müssen, wenn wir in den gemäßigten oder kalten Zonen leben, müssen wir im Winter unseren Wohnraum beheizen, dass wir uns einigermaßen wohlfühlen, im Gegensatz zu einer Gämse, die sich in den Schnee einbuddeln kann und sich wohlfühlen. Das ist bei uns nicht der Fall. Und der Mensch ist aber auch ein soziales Lebewesen und hat soziale Bezüge zu seiner Mitwelt, gesellschaftliche Bezüge. Der Mensch ist aber auch ein politisches Wesen. Aristoteles hat den Menschen schon als Zoon Politikon bezeichnet. Jetzt kann man sagen, was ist denn Politik? Ja, eine Definition, die mir gut gefällt, ist die Gestaltung der Gesellschaft nach Wertvorstellungen. Und das ist etwas, was dem Menschen liegt, dass er seine Umwelt, seine Lebenswelt will er so gestalten, dass es mit seinen Werten, mit seinem Gewissen übereinstimmt. Der Mensch ist aber auch das, was man als Sinnwesen bezeichnen kann. Der prominente Psychotherapeut Frankl hat die Logotherapie begründet. Er ist nämlich darauf gekommen, dass viele Menschen an dieser Sinnfrage scheitern. Ihnen kommt ihr Leben sinnlos vor und sie sind lebensüberdrüssig. Und Viktor Frankl hat eben sich mit seinen Patientinnen und Patienten sozusagen hat ihnen geholfen, den Weg zu einem sinnvollen Leben zu finden. Und daher muss ich sagen, Frankl ist eine ganz bewundernswerte Persönlichkeit gewesen. Ich komme manchmal auch auf ihn zurück in der Vorlesung. Also die Frage nach dem Sinn ist eine ganz wesentliche Frage, die uns durch das ganze Leben begleitet. Und Humanökologie muss sich natürlich mit all diesen Beziehungen des Menschen zu seiner Umwelt und Mitwelt, aber auch Nachwelt befassen. Und jetzt kann man das Schema, ja, und Umweltethik behandelt daher neben den ökologischen auch soziale und politische Fragen. Also das ist völlig klar, dass man aus einer Humanökologie diese Bereiche nicht abtrennen kann. Jetzt haben wir dieses Schema noch einmal und jetzt kann man sagen, das ist klassische Ökologie, die hat sich mit den Beziehungen der Organismen zueinander befasst. Aber wenn dann der Mensch dazukommt, dann kommen wir ohne Philosophie und Ethik und die Sinnfrage nicht aus und können das dann als ganzheitliche Ökologie bezeichnen. Ich bin zu diesem Schema gekommen nach einem Seminar, das wir an der Uni Wien gehabt haben. Ökologie aus der Sicht verschiedener Disziplinen war der Titel. Und da ist ein lieber Kollege von mir auch hat teilgenommen, ein Marinbiologe, der großartige ökologische Forschungen macht. Und der hat gesagt, also ich fange gleich einmal damit an, was Ökologie nicht ist. Ökologie hat nichts mit Philosophie und Politik zu tun. Er hat mich angeschaut, ich war nicht ganz einverstanden und ich habe dann ihm gesagt, ja, lieber Jörg, das war mal, aber die Ökologie hat in den 60er Jahren einen Bedeutungswandel vollzogen. Was die klassische Ökologie macht, ist ganz, ganz wichtig. Ist ganz wichtig. Wir müssen die Ökosphäre viel besser noch verstehen als bisher. Also daher alles klar. Bitte nicht abgrenzen von den anderen Dingen. Nach Rezo Carson und sozusagen nach Beginn der Humanökologie ist völlig klar, dass wir uns eben auch mit den typisch menschlichen Umweltbeziehungen befassen müssen. Wer sonst soll das machen als ein Ökologe? Ich kann diese menschlichen Umweltbezüge nicht aus der Systemwissenschaft, aus der Allgemeinen ausgrenzen. Wer soll das dann machen? So, das war sozusagen der Schritt zu dieser Definition ganzheitliche Ökologie. Und eine ganz interessante Geschichte ist, das ist ein Schema. Fantowitz und Drewitz haben das bezeichnet als Normal und Post-Normal Science, aber ich habe das übersetzt als geschlossene und offene Wissenschaft. Sie haben da, ja, man kann es eh gut sehen. Es geht da darum, um die Unsicherheit eines Systems und sozusagen also die potenzielle die potenziellen Folgen von Entscheidungen. Und da sehen Sie jetzt diesen innersten Bereich. Da kann man sagen, da ist Expertenwissen gefragt. Nehmen wir als Beispiel, eine Brücke wird gebaut, da sind dann die Brückenbauer am Werk, die berechnen das und so weiter und da fährt dann die Eisenbahn drüber. Das funktioniert. Da ist völlig egal, welche Lebenseinstellung, welches Weltbild dieser Ingenieur hat. Da ist nur sein Expertenwissen gefragt. Und dann aber geht es um Einschätzungen, um Expertenbefragung. Und da ist schon ganz entscheidend die Weltsicht, die Weltanschauung, wie eine künftige Entwicklung, eine potenzielle Entscheidung bewertet wird. Da ist dann nicht mehr die rein wissenschaftlich-technische Expertise, sondern eben auch die Weltsicht mit einbezogen. Und dann gibt sozusagen den offenen Bereich. Und interessant ist ein Beispiel, an dem diese beiden Wissenschaftler dieses Schema sozusagen konzipiert haben. In Großbritannien gibt es die Windscale-Anlage, in der auch die ersten Reaktoren gebaut wurden, Atomreaktoren. Und beim Ausbau dieser Anlage war es wichtig zu ermitteln, wie sind die lokalen klimatischen Wetterverhältnisse, welche Gebiete sind sozusagen den Emissionen dieses Werks stärker ausgesetzt als andere. Und da hat sich herausgestellt, dass sozusagen die Meteorologen, die mit Modellrechnungen arbeiten, weniger präzis waren es die Schafhirten, die diese Gegend aus eigener Lebenserfahrung kennen und sagen, bei der Wetterlage, da kommt das, kommen die Abgase daher, dort ist und so weiter. Also es ist ganz wichtig eben auch zu erkennen, dass bei vielen wesentlichen Entscheidungen also mehr als die technisch-wissenschaftliche Expertise gefragt ist, dass da ganz andere Qualitäten auch hereinspielen. Ja, jetzt ein paar Gedanken. Wie kommt man zur Umweltethik? Ich habe es ja schon vorhin angedeutet, ausgehend von der praktischen Philosophie, von der Ethik, behandelt man Umweltthemen. Also ein gescheiter Philosoph, gescheite Philosophin befasst sich auf einmal mit Umweltfragen. Und da ist die Gefahr, wie vorhin gesagt, groß, weil man das System nicht ausreichend kennt, kommt man ganz leicht zu falschen Antworten. Oder vom praktischen Umweltschutz zur Umweltethik. Das ist der zweite Zugang. Und das ist auch mein Zugang, weil ich eben, wie schon einleitend erwähnt, seit 1970 im Natur- und Umweltschutz tätig bin und erkannt habe, dass die wesentlichen Argumente gegen technokratische Großkonzepte, die problematisch sind, sind ethischer Natur. Ich habe da 1975 schon einen Aufsatz geschrieben, den finden Sie auf meiner Homepage. Atom pro und contra. Also die Natur der Argumente für und gegen die Atomenergie. Das Pro und Contra in der Kernenergiefrage heißt dieser Aufsatz. Und so habe ich eben schon jetzt lange Zeit, über 50 Jahre, in den wesentlichen Auseinandersetzungen mich eingebracht und kenne natürlich viele dieser Fragen aus nächster Nähe und persönlicher Erfahrung. Es geht auch um philosophische Grundfragen. Wie, wer bin ich? Was kann ich wissen? Was soll ich tun? Was ist der Sinn meines Lebens? Und in dem Zusammenhang ist auch interessant, dass die Inschrift über dem Apollo-Tempel in Delphi lautet: Erkenne dich selbst. Das ist ganz wesentlich. Selbsterkenntnis ist die Voraussetzung jedes sinnvollen Denkens und steht am Beginn des Philosophierens. Diese Grundfragen stehen im engen Zusammenhang. Immanuel Kant hat ja klar gemacht, dass die Außenwelt nicht so ist, wie wir sie wahrnehmen. Er hat gesagt, das Ding an sich können wir nicht erkennen. Und Kant hat ja auch einen anderen sehr bekannten Ausspruch getan. Zwei Dinge sind es, die mich immer wieder in Erstaunen versetzen, der gestirnte Himmel über mir und das moralische Gesetz in mir. Und Kant hat ja auch vom Apriorischen gesprochen. Es gab damals eben auch die Schulen, wie kommen wir zu der Erkenntnis? Und da waren die Empiristen, die gesagt haben, ja, also ist alles eigentlich erlernt. Und bevor dem Erlernen ist der Geist sozusagen eine Tabula rasa, ein leerer Tisch. Und alles, dem hat Kant widersprochen und gesagt, vor jeder Erkenntnis gibt es die Kategorien des Denkens, Raum, Zeit und Kausalität. Wir können nur in räumlichen Dimensionen denken, in zeitlichen Abfolgen und in Ursache-Wirkungsketten. Und der Verhaltensforscher und Nobelpreisträger Konrad Lorenz, auf den ich auch noch sicher mehrmals zu sprechen komme in der Vorlesung, den ich auch persönlich gut kennen durfte, der hat 1900, wann war das? 41, einen damals aufsehenerregenden Beitrag geschrieben. Also er hat damals den Lehrstuhl von Immanuel Kant in Königsberg inne gehabt, Konrad Lorenz, und hat einen Aufsatz geschrieben, Kants a priori im Sinn der im Lichte der modernen Biologie, und hat etwas ausgesagt, was für uns heutzutage eigentlich selbstverständlich ist, damals aber revolutionär war, dass auch das, was Lorenz den Welterkenntnisapparat genannt hat, also die Fähigkeit, uns da in der Welt zurechtzufinden, dass das auch Produkt der Anpassung der Evolution ist. Genauso wie Organe, die das Resultat von Anpassung an die Realität sind, ist eben auch unser Welterkenntnisapparat gewachsen. Und eben diese Kategorien Raum, Zeit und Kausalität, das Kantsche a priori, ist eben eigentlich schon vor jedem Individuum, aber in der Evolution gewachsen. Also das ist, glaube ich, und das nennt man dann auch die evolutionäre Erkenntnistheorie, über die dann viel geschrieben worden ist. Ja, wir kommen jetzt auf das Fundament der Ethik. Und das ist die goldene Regel, die gibt es in allen großen Religionen. Und Sie kennen sie natürlich. Bekannt ist die biblische Weisung, alles, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihnen auch. Oder die bekannte negative Version, was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Und das ist wirklich das Fundament der Ethik. Und wir können das ist zunächst einmal in dieser engen Konzeption, eine Verhaltensregel für eine Gruppe hier und jetzt. Und aber man kann natürlich, wenn wir erkennen, dass das, was wir tun, Folgen für die Nachwelt hat, muss man sagen, ja, Moment, also wir würden es nicht gutheißen, wenn man uns die Lebensgrundlagen zerstört hätte, oder fragen wir heute einen Karstbewohner, dem ist sicher nicht, Der ist sicher nicht froh darüber, dass die Venezier vor ein paar hundert Jahren den Karst abgeholzt haben und aus einem fruchtbaren Land sozusagen ein Felsen, ein magere Felsen gemacht haben. Genauso sollten wir darüber nachdenken, was die Nachwelt über uns denkt. Und wir sollten ihnen nicht Dinge antun, die wir nicht wollen, dass man uns angetan hätte. Also das ist, glaube ich, einmal wirklich das Fundament. Ein weiteres Fundament ist der kategorische Imperativ von Immanuel Kant. Handle so, dass die Maxime deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könnte. Man kann durchaus jetzt sagen, ja, der Imperativ von Kant und die goldene Regel stimmen eigentlich eh im Wesentlichen überein. Und man muss eben fragen, was wäre, wenn das alle machen würden? Und wenn das nicht geht, dann ist es eben falsch. Das gleiches Recht für alle. Damit sind wir aber gleich, bleiben wir gleich bei Kant. Und es gab ja zu Kants Zeiten die Frage, was ist Aufklärung? Aufklärung sozusagen als die neue geistige Bewegung. Und man kann sich gar nicht vorstellen, wie revolutionär das damals war. Weil da war die Untertanenmentalität noch stärker verbreitet als heute. Und dass man jetzt gesagt hat, jeder Mensch soll sozusagen das Recht haben, seine Meinung zu äußern und dann war das natürlich nichts im Sinne der Herrschenden. Kann das heute sich gar nicht vorstellen, wie revolutionär das damals war. Also Kant hat eben zu dieser Frage, was ist Aufklärung, einen berühmten Text verfasst und da heißt es, Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht der Mangel des Verstandes, sondern der Entschließung und des Mutes liegt, sich seiner ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Sapere aude, wage zu denken. Habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen, ist also der Wahlspruch der Aufklärung. Also eine ganz wichtige Geschichte. Und er sagt dann auch, Faulheit und Feigheit sind es, die den Menschen, nachdem sie die Natur längst fremder Leitung freigesprochen, dennoch gerne zeitlebens unmündig bleiben und warum es anderen so leicht wird, sich zu deren Vormündern aufzuwerfen. Es ist so bequem, unmündig zu sein. Habe ich ein Buch, das für mich Verstand hat, einen Seelsorger, der für mich Gewissen hat, einen Arzt, der die Diät beurteilt, so brauche ich mich ja nicht selbst zu bemühen. Also es ist sehr spannend, diese Schrift in der Gänze zu lesen. Ja, also Immanuel Kant war sicher ein philosophischer Revolutionär, wird zu Recht noch immer wieder berücksichtigt. Und ganz wichtig ist auch seine Aussage, dass man öffentlich Gebrauch machen darf und soll von seinem Verstand. Er unterscheidet eben sehr, sagt ja, also privat wird jemand natürlich verpflichtet sein, sich Regeln zu unterwerfen und so weiter, aber niemand darf ihm verbieten, in der Öffentlichkeit die Ergebnisse seines Denkens kundzutun, weil darin liegt eben auch der geistige Fortschritt der Menschen, dass man nicht in Schemata verhaftet ist, sondern innovativ denkt. Aber ganz wesentlich ist natürlich, auf das kommen wir, dass alle emanzipatorischen Fortschritte in der Gesellschaft, die oft sehr mühsam errungen worden sind, immer wieder konterkariert werden. Und da verdanke ich auch viele Einsichten einem amerikanischen Historiker, Howard Zinn. Er war im Zweiten Weltkrieg ein Bomberpilot und ist nachher zu einem glühenden Pazifisten geworden und hat eben dieses Buch geschrieben, A People's History of the United States. Und in diesem Buch beschreibt er die Geschichte von der Basis her. Wir lernen ja unter Präsident sowieso, Lincoln ist die Sklaverei abgeschafft worden. Aha, der gute Präsident. Ja, das war aber ganz anders. Also die ist nicht von Präsidenten abgeschafft worden, sondern das waren unglaublich mühsame, blutige Bewegungen, in denen es gelungen ist, dieses Unrecht zu überwinden. Und eben in dem Buch von Howard Zinn gibt es viele Beispiele, wo diese emanzipatorischen Fortschritte wieder konterkariert worden sind. Und für mich war ein Schlüsselerlebnis folgendes. Ich habe Ihnen ja schon erzählt, dass ich seit den frühen 70er Jahren in der Ökologiebewegung tätig bin und dass ich sehr oft bei irgendwelchen historischen Ereignissen, also ich 20 Jahre Zwentendorf, 30 Jahre Zwentendorf oder Hainburg oder sowas, als ein Zeitzeuge gefragt wurde. Ja, also bitte, jetzt wissen wir seit langer, langer Zeit, wo es lang gehen sollte und wieso sind wir noch nicht dort? Wieso ist so wenig passiert? Was haben wir denn falsch gemacht? Was haben wir falsch gemacht? Wir haben vor 50 Jahren im Prinzip die Energiewende konzipiert. Wir haben gewusst, wo es lang gehen soll. Und warum ist da nichts passiert? Was haben wir falsch gemacht? Wir waren früher so naiv zu glauben, wenn erkannt wird, die Substanz ist schädlich und giftig, ja, dann wird es verboten. Oder dieser Fortschritt, der bringt uns unglaubliche Nachteile. Ja, und wenn man das verstanden hat, dann geht man es halt auf, macht man was Gescheiteres. Ja, das war eben naiv, weil, und jetzt kommt's. Ich habe schon erwähnt, in den 60er Jahren gab es eben nach dem Buch von Rachel Carson, Der stumme Frühling, sozusagen ein Aufwachen des ökologischen Bewusstseins, Hearings im amerikanischen Senat und so weiter. Und beginnend Umweltgesetzgebungen, die strengere Auflagen beschlossen haben oder festgesetzt haben. Und da hat sich 1972 der Business Roundtable gegründet. Da sind von 200 amerikanischen Spitzenfirmen sind die Vorstandsvorsitzenden zusammengekommen und haben mit PR-Leuten und mit Medienleuten Strategien ausgearbeitet, wie man diese geschäftsschädigende Ökologiebewegung konterkarieren kann. Da wurden Thinktanks gegründet. Das Ganze geht hin. Da gibt es dann auch den Begriff Astroturfing. Der heißt, Das bedeutet sozusagen künstlicher grüner Rasen, also eine künstliche Grasrotbewegung. Wenn zum Beispiel eine Verschärfung der Waffengesetzgebung ansteht im Kongress, dann kann sich die Waffenlobby eine Bürgerinitiative kaufen, die von PR-Leuten beraten wird, wunderbare Slogans hat und das gleich dann in Kombination mit den Medienleuten, die haben dann eine hervorragende Presse und konterkarieren dann sozusagen diese Verschärfung der Waffengesetzgebung. Nicht? Oder wenn es um, was ich jetzt, gegen die Interessen von Chemiefirmen geht oder der Tabaklobby und so weiter. Da gibt es bestens organisierte, mit reichen Geldmitteln ausgestattete Organisationen. Und interessant ist auch ein Buch, das finden Sie im Moodle-Kurs eingescannt, Trust Us, We're Experts. How Industry Manipulates Science and Gambles with Your Future. Das ist ein interessantes Buch, das finden Sie eingescannt. Und da ist ein ganz interessantes Kapitel, das heißt Preventing Precaution. Ich komme dann noch auf das Vorsorgeprinzip zu sprechen. Das heißt eben auch auf Englisch Precautionary Principle. Und es heißt, wenn auch der Verdacht nur besteht, dass irgendetwas gefährlich, giftig ist und so weiter, dann kann man schon auf den Verdacht hin verbieten und muss nicht auf den letzten wissenschaftlichen Beweis warten. Und eben im Titel Preventing Precaution wird beschrieben, mit welchen Strategien man verhindert, dass dieses Vorsorgeprinzip umgesetzt wird in der Praxis. Nicht, da wird dann vom fortschrittsfeindlichen Vorsorgeprinzip gesprochen, vom wirtschaftsschädigenden und so weiter. Also, das ist eine ganz wesentliche Geschichte, dass man mit allem Raffinesse Gegenstrategien fährt, gegen das, was wir in der Umweltethik sozusagen als Zielvorstellungen formulieren und in der Praxis, in der Ökologie und Sozialbewegung verwirklichen wollen. Das ist auf der einen Seite deprimierend, auf der anderen Seite aber wichtig, wenn man sagt, ja, also, was wir gemacht haben, war sicher nicht ganz falsch, aber die anderen sind halt, die haben halt auch gelernt und sind besser aufgestellt und wir müssen uns den Kopf zerbrechen, wie wir mit diesen Dingen fertig werden. Es gibt aber, ja, und auf diesem Prinzip, dass alle emanzipatorischen Errungenschaften wieder konterkariert werden, beruht ja der Spruch, wer in der Demokratie einschläft, wird in der Diktatur aufwachen. Und wir haben viel zu lang geschlafen und die Gegenbewegung gegen die Aufklärung, gegen die Demokratie, die ist gewaltig derzeit. Das haben Sie sicher auch schon mitgekriegt. Und das ist meiner Meinung nach das Haupthindernis einer zukunftsfähigen Entwicklung und dem müssen wir uns so gut wir können widersetzen. Hermann Lübbe hat schon vor langer Zeit etwas sehr Klares eben gesagt. Das wichtigste Element unserer ideologiepolitischen Situation ist die Entfaltung einer Kultur der Gegenaufklärung. Universitäten und Redaktionsstuben wurden zu Zentren politischen Heilswissens, wirklichkeitsüberlegener Besserwisserei, penetranten Moralismus und eifernder Intoleranz. Und wir erleben heute auch etwas, was man politischen Moralismus nennen kann. Und auch hier definiert es Hermann Lübbe, ein deutscher Philosoph, sehr gescheit: die rhetorische Praxis des Umschaltens vom Argument gegen Ansichten und Absichten des Gegners auf das Argument der Bezweiflung seiner moralischen Integrität. Statt der Meinung des Gegners zu widersprechen, drückt man Empörung darüber aus, dass er es sich gestattet, eine solche Meinung zu haben und zu äußern. Also das ist ganz genau gegen die Aufklärung gerichtet. Immanuel Kant fordert uns auf, zu denken und den Mut zu haben, seine Meinung öffentlich zu sagen, weil das der einzige Weg ist, dass wir gescheiter werden. Mir ist das immer wieder passiert. Ich habe von früh an eigentlich immer wieder, wenn irgendetwas serviert wurde, eine Wahrheit oder ein Ding, mir ist zum Beispiel schon beim Chemiestudium so gegangen, physikalische Chemie, da wird irgendetwas abgeleitet und so, und in dem Moment, aber wenn ich das andersherum mir anschaue, kommt das was anderes raus. Also ich habe mich immer bemüht, auch eine andere Sicht wahrzunehmen. Und schon Friedrich Nietzsche hat ja gesagt, alles Sehen ist perspektivisch. Jedes Ding hat ja nicht nur zwei Seiten, sondern oft sogar sehr viele. Und jetzt ist es für mich immer spannend gewesen, jemanden zu treffen, den ich nicht für dumm halte und der eine ganz andere Meinung hat zu irgendetwas. Ja, wieso? Wieso hast du wie, wieso? Aha. So habe ich es noch gar nicht gesehen. Spannend. Gescheiter worden wieder. Nicht? Oder sagt man dann, ja, kennst du die und die Quelle? Na, kenne ich nicht, dann schau dir das mal an. Das schaut dann doch anders aus. Also, das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und da kann ich Ihnen auch aus der gelebten Erfahrung sagen, es hat ja jahrelang gegen die Inbetriebnahme des Atomkraftwerks Zwentendorf eine Bewegung gegeben, die ganz klein angefangen hat. Das waren ein paar erzkonservative Leutchen, die ich alle persönlich gekannt habe. Eine kleine Gruppe. Wir haben im Jahr 71 eine Kundgebung am Bauplatz gemacht, aber noch kein Baum gefällt. Da waren wir, glaube ich, ein Dutzend Leute und das ist dann aber rasch angewachsen. Und für mich war ganz spannend, für mich waren die 68er, die aufmüpfigen Studenten, eigentlich, die waren mir unsympathisch. Diese Respektlosigkeit, mit der die gegen die Professoren auch angetreten sind. Diese Rotzburm, die sollen zuerst einmal was studieren, was Gescheites, und dann sollen sie sich äußern, aber nicht vorher. Und also ich war wirklich nicht, ich habe vor allem einen, habe ich, ja, der war an sich ein sehr aufgeweckter Bursche, aber der war mir, ist mir sehr gegen den Strich gegangen. Und dann waren wir beteiligt an einer an einem interdisziplinären Projekt und haben mein Freund und ich einen kritischen Beitrag geleistet zu einem Projekt, die Systemanalyse des Gesundheitswesens in Österreich. Und da waren auch Jusos, Soziologen und so weiter eingebunden. Und dann sind wir zusammengekommen und dann ist auf einmal dieser, kann ich den Namen sagen, Silvio Lehmann mir gegenübergetreten, den ich eigentlich abgelehnt habe, immer bei seinen Auftritten, wie respektlos der war und so weiter. Und der hat gesagt, ja, großartig, euer Beitrag, und hat gleich angefangen, gegen die E-Wirtschaft zu polemisieren mit linker Eloquenz, und da ist mir gleich warm ums Herz geworden. Und dann habe ich vorhin gesehen, das ist ein krasser Kerl, der Silvio. Und von dem kann ich Gesellschaftspolitik lernen. Gesellschaftskritik. Und die jungen Linken, die Naturschützer damals als Blut- und Bodenromantiker und Reaktionäre bezeichnet haben, die haben von uns Ökologie gelernt. Und so ist die Anti-Zwentendorf-Bewegung, die ist von ganz rechts bis ganz links, haben sie sich geeinigt auf das Nein zu Zwentendorf mit ganz verschiedenen Argumenten. Und das war für mich die wichtige Einsicht, dass man nicht jetzt ideologische Barrieren haben darf und sagt, na, mit denen will ich nichts zu tun haben, von denen muss ich mich abgrenzen, da muss ich mich distanzieren. Das sind genau die Spaltungstechniken der Mächtigen, dass sie uns also nach dem Erfolgsprinzip auch schon in der Antike Divide et Impera, teile und herrsche, errichte Gräben zwischen in der Bevölkerung, schau, dass die streiten miteinander über Nebensächlichkeiten und nicht die wesentlichen Machtstrukturen in Frage stellen, die in unserem Interesse sind, ja, als die Mächtigen. Also das ist, glaube ich, ganz entscheidend heute, dass wir lernen, das Gemeinsame vor das Trennende zu stellen und die wesentlichen Fragen, uns in wesentlichen Fragen zu einigen. Weil das ja auch insofern wichtig ist, als wenn ich jetzt einem Menschen, der in wichtigen Fragen ganz anderer Meinung ist. Wenn ich den jetzt gleich feindbildmäßig mich von dem abgrenze, sage, mit dem will ich nicht einmal reden. Das kommt für mich gar nicht in Frage. Das ist auch das Prinzip ein richtiges, wie soll man sagen, Spaltungsinstrument ist das, was man Kontaktschuld nennt. Wenn es eine Friedensdemonstration gibt und da werde ich zum Beispiel jetzt fotografiert und da daneben ist einer und sagt, man, das war ein Rechtsextremer. Ja, Sie waren da auf einer Demo, wo ein Rechtsextremer, wie distanzieren Sie sich da davon? Ne? Also, das sind lauter so Sachen, mit denen wir nichts zu tun haben, weil da wäre ich in Verbindung gebracht und so weiter. Ne? Das ist diese Kontaktschuld, die ist insofern natürlich hinderlich, weil das ganze Bewegungen diskreditiert dann. Und das kann man einfach meiner Meinung nach nicht akzeptieren. Und meine Erfahrung ist eben, wenn ich mit jemandem, der ganz anderer Meinung ist als ich in wichtigen Fragen, wenn ich in einer Frage einmal mit ihm mich erörtere und da konform gehe, dann ist auf einmal ein gewisses Grundverständnis da und ich kann dann auch mit ihm in der Frage, wo wir ganz verschiedener Meinung sind, viel, wie soll man sagen, sachlicher und fairer und gewaltfreier diskutieren. Und das Ergebnis kann dann sein, dass wir uns einen Standpunkt annähern oder dass ich sage, ja, aus seiner Lebenserfahrung, aus seiner Position, erkenne ich an, dass er den Standpunkt hat. Ich aus einer anderen Lebenssituation teile diesen Standpunkt nicht, habe einen anderen, aber wir schätzen einander. Und es kommt auch eines dazu, mir fällt das gerade ein. Ich habe vor einiger Zeit den schönen Begriff gehört, hermeneutische Benevolenz. Hermeneutik ist die Kunst, Botschaften zu interpretieren. Also Hermeneutik, irgendeine Auslegung, irgendwelche Schriften oder so etwas. Ja? Mit ein bisschen lauter, ich will.
Aber ist denn die Grenze? Also, wenn der Moment dann wirklich sagt, nee, wir können nicht damit diskutieren, ich muss nicht mehr ins Gespräch gehen. Ziehen Sie auch mal die Grenze oder sagen Sie, nehmen wir mal
Ja,
so eine.
also wenn sozusagen ein fanatischer Hassprediger, der jetzt mit irgendwelchen Kampfbegriffen daherkommt, dann kann ich sagen, bitte auf dem Niveau kann ich nicht diskutieren mit ihm. Also es gibt, aber im Prinzip muss man mit all diesen, also es gibt Einzelfälle. Also ich habe natürlich viele Diskussionen erlebt, wo man auf überhaupt keinen grünen Zweig gekommen ist. Das ist völlig klar. Aber eine andere Sache ist zum Beispiel auch, dass heute Leute diskreditiert werden, weil sie in irgendeinem Kreis, der in Verruf gebracht wird, zum Beispiel mit denen Kontakt hatten. Ja? Also wenn heute zum Beispiel irgendjemand bei der AfD in Deutschland einen Vortrag hält oder so, ja, der ist ja schon in Verruf geraten. Ne? Also ich habe in der Atomfrage, ich war ja sozusagen ein Sachverständiger, ich habe als ehemaliger Mitarbeiter des Kernforschungszentrums, habe ich durchaus auch mit den Pro-Experten auf Augenhöhe diskutieren können. Bin immer wieder eingeladen worden und da war mir egal, welche politische Gruppe das war. Und wenn jemand was wissen wollte über Atomenergie, dann hat er es von mir erfahren können. Und da gibt es aber auch natürlich Leute, ein Freund von mir ist das passiert, den haben sie also ins rechte Eck gestellt, weil er bei irgendwelchen verdächtigen Leuten einen Vortrag über Umweltfragen gehalten hat. Und das wollte ich für falsch. Ja. Also, ja, aber über das Thema sollten wir weiter reden. Das ist heute ein ganz wichtiges Thema. Und ich bin der Meinung, ja, also ich war bei dem Begriff hermeneutische Benevolenz. Hermeneutik ist eben die Kunst oder ja, die Art der Auslegung von Botschaften und Benevolenz heißt eben wohlwollend. Also wenn irgendeine Aussage zu interpretieren ist, dann soll man die nach dieser Forderung wohlwollend interpretieren und nicht missgünstig. Und das passiert heute oft, dass jemand etwas sagt und anstatt dass man sagt, na, wie hast du das gemeint? Aha, so. Sondern sagt, aha, der hat das gesagt und daher meint er also das, gleich irgendwas Böses unterstellen und daher ist der gleich in dem Eck oder in dem Eck. Und das ist auch einer gedeihlichen Auseinandersetzung, die zu Übereinstimmen und zu einer besseren Gesellschaft führt, hinderlich. Und da ist eben etwas auch, was ich in dem Zusammenhang für wichtig halte. Meinungsfreiheit, das, was Immanuel Kant schon als wesentlichen Teil der Aufklärung postuliert hat. In einem Urteil hat das Bundesverfassungsgericht Folgendes gesagt: Das Grundgesetz geht davon aus, dass nur die ständige geistige Auseinandersetzung zwischen den einander begegnenden Kräften und Interessen, den politischen Ideen und damit auch den sie vertretenden Parteien der richtige Weg zur Bildung des Staatswillens ist. Es vertraut auf die Kraft dieser Auseinandersetzung als wirksame Waffe auch gegen die Verbreitung totalitärer und menschenverachtender Ideologien. Also ein fairer Diskurs, der führt dann auch dazu, dass Unfairheit im Diskurs sozusagen die Unfairen disqualifiziert. Also wenn ich sachlich diskutieren will und jemand kommt, was ich mit dem Begriff Schwurbler oder Verschwörungstheoretiker daher oder so, dann muss ich sagen, dann bitte mit Kampfbegriffen kann ich nichts anfangen. Bitte zur Sache. Also es wird heute mit Kampfbegriffen und mit Diskreditierung gearbeitet, anstatt mit einer fairen sachlichen Diskussion. Und für mich ist das auch eben Die Verwendung von Kampfbegriffen ist für mich ein Zeichen, dass es an guten Argumenten fehlt. Weil wenn ich gute Argumente habe, dann brauche ich den Gegner nicht diskreditieren, sondern kann ihn mit meinen guten Argumenten widerlegen. Und das erfordert aber natürlich ganz im Sinne von Kant auch eigenes Denken, eigenes kritisches Denken. Und man muss in der Lage sein, seine Position auch sachlich zu begründen. Und das ist natürlich in vielen Fragen nicht so einfach. Und da muss man die gute Quellen haben, muss man gute Argumente haben, muss die Argumente kennen. Ist halt unbequem. Ja, aber das andere führt nicht zu einer besseren Gesellschaft, sondern zu einer, ja, zu einer zerrissenen Gesellschaft. Ja, ich habe jetzt auch eine Frage an Sie, es ist 10:30. Normalerweise haben die Vorlesungen immer 1,5 Stunden gedauert. Wie sehen Sie das? Weil jetzt habe ich gesehen, von 9 bis 11 dauert es. Also mir soll es nicht liegen. Ich halte gerne durch. Sie auch, dann weiter. Ja. Ja, ein ganz wesentlicher Begriff ist der Begriff der Freiheit. Und da ist mir vor Jahren ein Zitat untergekommen, das mir sehr interessant und wichtig erscheint, von einem deutschen Ökologen, Gerhard Helmut Schwabe. Und der hat gesagt, ein jeder ist verantwortlich für die absehbaren Folgen seines Denkens und Handelns. Um dieser Verantwortung gerecht werden zu können, haben viele Generationen um das Höchstmaß an persönlicher Freiheit für den Einzelnen gerungen. Nur wer den gesamten Horizont seiner Umwelt überschauen und so dem eigenen Gewissen folgend leben kann, vermag aus eigener Entscheidung sittlich zu handeln. Also da kann man sagen, so. Der Menschenwürde, die als unantastbar gilt, gehört es eben auch, dass man sozusagen dem eigenen Gewissen folgen kann, als höchste Instanz. Jean-Jacques Rousseau hat einmal gesagt, Freiheit besteht nicht darin, dass wir tun können, was wir wollen, sondern nicht tun müssen, was wir nicht wollen. Und das ist, glaube ich, ganz entscheidend, dass ich nichts tun will, was gegen mein Gewissen verstößt. Und daher ist Freiheit eigentlich, der wesentliche Aspekt der Freiheit ist daher aus meiner Sicht die Freiheit zur Verantwortung, dass ich Verantwortung übernehmen kann, dass ich nicht Dinge machen muss, die ich nicht verantworten wollte. Ja, jetzt kommen wir zu der Frage nach dem Sinn. Und Sie sehen da den Nobelpreisträger Jacques Monod. Der hat den Nobelpreis für Medizin bekommen. Und der hat ein sehr bekannt gewordenes Buch geschrieben, Zufall und Notwendigkeit. Und da hat er eben erklärt, dass im Sinne eigentlich der Evolutionstheorie, dass es keine zielgerichtete Evolution auf den Menschen hin gegeben haben kann, nach der wissenschaftlichen Einsicht, sondern dass der Mensch eigentlich auch ein Zufallsprodukt ist, weil ihm zufällige Mutationen dabei eine ganz große Rolle gespielt haben. Und er hat dann irgendwo, warte mal, hat er Folgendes geschrieben, versucht das Zitat zu finden. Ja, also wenn der Mensch diese Botschaft in voller Bedeutung aufnimmt, dann muss er seine totale Verlassenheit, seine radikale Fremdheit erkennen. Er weiß nun, dass er seinen Platz wie ein Zigeuner am Rande des Universums hat, das für seine Musik taub ist und gleichgültig gegen seine Hoffnungen leiden oder verbrechen. Also sozusagen eine Aussage, dass im Universum kein Sinn zu erkennen ist. Das Gleiche hat auch Albert Schweitzer gesagt, also wir können im Universum sozusagen keinen Sinn erkennen. Und das hat natürlich viele Menschen erschüttert. Ja, also woher dann eine Sinnfindung? Und mich hat als junger Biologe, wo ich dieses Buch natürlich gelesen habe, hat das nicht erschüttert, weil für mich war das eigentlich klar, dass nach dem, was ich so gelernt habe, nicht eine zielgerichtete Schöpfung stattgefunden hat, also nach der Gott den Menschen nach seinem Ebenbild erschaffen hat, sondern dass wir sozusagen aus Säugetierwurzeln entstanden sind und so weiter. Ja, also mich hat das nicht erschüttert und ich habe mir gedacht, mein Gott, Sinn findet man sicher so auch und für mich. Und ich habe dann ein schönes Zitat des deutschen Philosophen Nicolai Hartmann gefunden. Der hat Folgendes geschrieben in einer Text Sinngebung und Sinnerfüllung. Streng genommen kann es Sinngebung nur da geben, wo noch Sinnloses ist. Wenn schon, was schon sinngesättigt ist, kann keine Sinngebung mehr erfahren. Nun ist aber Sinngebung an die Welt die spezifische Form der Sinnerfüllung, die einem freien Wesen gemäß ist. Also muss man die alte These umkehren. Nicht so ist es, dass unser Menschenleben sinnlos bliebe, wenn die Welt als Ganzes sinnlos wäre, sondern vielmehr unser Menschenleben bliebe sinnlos, wenn die Welt als Ganzes auch ohne uns schon vollendet sinnerfüllt wäre. Dem Menschen bliebe dann die ihm gemäße Form der Sinnerfüllung vorenthalten, die durch Sinngebung an die Welt. Ja, das halte ich für ein sehr gescheites und gutes Zitat. Viktor Frankl, den ich schon erwähnt habe, der hat ja in dieser Richtung sehr viel getan. Selbsttranszendenz ist der grundlegende anthropologische Tatbestand, dass Menschen immer über sich selbst hinaus auf etwas verweist, das nicht wieder es selbst ist, auf etwas oder auf jemanden, auf einen Sinn. Und nur in dem Maße, in dem der Mensch solcher Art sich selbst transzendiert, verwirklicht er auch sich selbst. Im Dienst an einer Sache, ganz er wird er, wo er sich selbst übersieht und vergisst. Ja, also Viktor Frankl kann ich sehr empfehlen. So, und das passt eh gut jetzt zum Ende dieser Vorlesung. Was ist Umweltethik? Zukunftsfähige Entwicklung als weltweit akzeptierter als umweltethisches Prinzip. Es hat ja im Jahr 87 hat es ja den Brundtland-Report gegeben und der hat den Titel gehabt, Unsere gemeinsame Zukunft. Und jetzt kann man eben sagen, dass seit damals Zukunftsfähigkeit ein internationaler Konsens ist. Und wenn man eben die Zukunft in Betracht nimmt, dann bekommt die Ethik sozusagen eine neue Dimension, die Zukunftsverantwortung. Und Moral gewinnt sozusagen einen neuen Wert in der in der Wissenschaft. Wir kommen auch auf Hans Jonas zurück noch, einem deutschen Philosophen, der das Buch Das Prinzip Verantwortung geschrieben hat. Und er weiß, sagt ihm auch, dass wir sozusagen eine Wissenschaft von den Fernwirkungen technischer Aktion entwickeln müssen. Und die Gesinnungsethik, goldene Regel in ihrer engen Definition, sozusagen als Leitprinzip in einer Gesellschaft, ist ja eben der Kern der sogenannten Gesinnungsethik, über die wir auch noch kurz reden werden. Eine Handlung ist dann gut, wenn sie gut gemeint war. Aber Sie kennen sicher auch den netten Spruch, das Gegenteil von gut ist sehr oft gut gemeint. Weil das Ergebnis halt dann für den Betroffenen nicht gut ist. Aber gesinnungsethisch betrachtet ist eine Handlung gut, wenn sie gut gemeint war. Das reicht aber nicht, wenn man jetzt sagt, ja, also ich will jetzt zum Beispiel den Viktoriasee verbessern und da setze ich jetzt den Nilbarsch Lates Niloticus ein, ist eine super Sache, weil der ist groß und Ding. Ja, das war dann eine ökologische Katastrophe. Nicht? Also war gut gemeint, aber war katastrophal. Und daher genügt für die Umweltethik sozusagen das Gesinnungsethische nicht, sondern wir brauchen die Verantwortungsethik. Wir müssen nach bestem Wissen und Gewissen katastrophale Folgen ausschalten können. Ja, also es geht um Verantwortungsethik. Jonas beschreibt auch Pflichten der Zukunftsethik und dann hat er zwei Pflichten, beschreibt er da. Wir müssen uns eine Vorstellung machen von den Folgen unseres Handelns. Aber noch wichtiger ist dann, dass wir auch die Gefühle dafür entwickeln müssen. Also wenn wir heute reden von Klimaflüchtlingen oder sonstigen Ding und sagen, ja, das wird ungefähr, werden so viele Millionen sein, weil da aus Bangladesch mit dem Meeresspiegel steigt. Ja, also diese Zahlen hat man da im Kopf, aber dann ist es wichtig zu sagen, ja, Moment, aber was bedeutet das für diese Menschen? Die stehen auf einmal vor entsetzlichen Problemen. Wohin? Wie ihren Lebensunterhalt? Wie werden sie aufgenommen dort, wo sie flüchten? Und. Und wenn ich mir über das bewusst bin, das Gefühl habe, dann habe ich auch eine ganz andere Motivation zu handeln. Und das ist eben die Grundeinsicht, die auch in der Psychologie und Verhaltensforschung eine Rolle spielt, dass der Mensch viel weniger Vernunftwesen ist als Gefühlswesen. Also vieles, die Vernunft kann die Gefühle nicht besiegen. Also das ist auch eine ganz wichtige Dimension, dass man die Gefühle berücksichtigen muss. Ja, die deutsche Wissenschaftlerin Meyer-Seldaler hat auch sehr treffend Gefühle als qualitative Werturteile bezeichnet. Das ist sehr entscheidend bei komplexen Dingen. Ist das Gefühl die Orientierung? Ist das positiv oder ist das negativ? Also, und Gefühle dürfen nie ausgeklammert werden. Ja, die Unsicherheit der Zukunftsprognosen. Und da ist es natürlich auch wichtig, und damit sind wir bei dem, was man Sicherheitsprinzip nennt, da kommen wir auch noch drauf zu sprechen. Die Frage ist entscheidend nicht, was passiert, wenn alles nach Wunsch geht, sondern was ist das schlimmstmögliche Fehlergebnis, das Worst-Case-Szenario. Und wenn dieses Worst-Case-Szenario nicht akzeptabel ist, dann muss das Vorsorgeprinzip in Kraft treten und man sagt, na dann nein. Dann muss das verboten werden. Ja, aus all dem folgt natürlich eine gewisse Pflicht zum Wissen. Wir kommen dann zu diesen Prinzipien im Umweltschutz, die ich schon angesprochen habe. Sicherheitsprinzip, Vorsorgeprinzip. Ja, dann natürlich Freiheit und Verantwortung in der Wissenschaft spielt eine große Rolle. Und sozusagen, heute kann man sagen, wiederbeleben und zu Ende führen der Aufklärung. Wir müssen wieder zurück zu den Grundprinzipien der Aufklärung. Ja, und dann möchte ich die Vorlesung gliedern in vier Abschnitte, eigentlich fünf, zuerst so ein bisschen allgemeine ethische Fragen, aber dann angelehnt an, ja, Sie kommen gerade zurecht, wo ich eine kurze, grobe Einteilung der Vorlesung nennen will. Mich hat immer auch, haben immer geistige Strömungen interessiert. Und im Buddhismus spricht man von vier buddhistischen Wahrheiten. Die Wahrheit vom menschlichen Leiden ist die erste Wahrheit, die zweite, die Wahrheit über die Ursachen des menschlichen Leidens, die Wahrheit vom Ende des menschlichen Leidens und viertens die Wahrheit vom Weg zum Ende des menschlichen Leidens. Und das habe ich mir gedacht, ist eine gute Gliederung auch für die Vorlesung. Die Wahrheit über die Umwelt- und soziale Krise, die Wahrheit über die Ursachen der sozialen und ökologischen Krise, die Wahrheit vom Ende der ökologischen und gesellschaftlichen Krise und die Wahrheit vom Weg zum Ende der ökologischen und sozialen Krise. Also dieser Stufenaufbau schwebt mir vor. Und ich betone noch einmal, dass in der Vorlesung ich Sie nicht indoktrinieren will. Ich bitte Sie um Widerspruch, um Verständnisfragen, wenn ich was gesagt habe, was ich sage, also das will ich eigentlich gar nicht verstanden, was meint er denn da? Bitte Hand heben und sagen, bitte, wie meinen Sie das? Oder ich sehe das so oder anders. Das ist immer wichtig, weil, wie schon vorhin auch erwähnt, ich bin sehr daran interessiert, andere Meinungen zu hören und deren Begründung. Und die Vorlesung soll für Sie ja den Sinn haben, nicht irgendeinen Text zu lesen, sondern in einen Austausch zu treten. Und daher hoffe ich, dass mir einige von Ihnen treu bleiben über das Semester hinweg, weil wir dann habe auch ich mehr davon. Und jeder Mensch ist ja auch zu einem gewissen Grad eigennützig unterwegs. Ich mache ja die Vorlesung auch eigennützig. Nicht, weil ich Geld kriegen würde, das kriege ich nicht mehr, seit es ein freies Wahlfach ist, ich halte die Vorlesung kostenlos. Aber sie hält mich auch geistig frisch und das will ich mir auch antun. Ja, was ist Ihre Einstellung, bitte? Warum sind Sie da? Was erwarten Sie sich? Wie kommen wir ins Gespräch? Was hat Sie an dem bisher Gehörten gestört oder war irgendwas Neues dabei, was Sie vielleicht zum Nachdenken, Weiterdenken anregt? Keine Bemerkungen? Ich höre schon immer so.
Einfügen, interessant und also ich merke auf jeden Fall, wie breit und tief ihr Wissen ist. Das ist beeindruckend. Genau, meine Idee war ursprünglich eine andere. Ich dachte, wir sind an aktuelleren Themen dran, weil das kommt vielleicht auch noch bei der Wahrheit zur Ursache. oder bei der Wahrheit über das Ende. Ich bin neugierig. Ja.
Ja, freut mich. Ja, also, wie schon gesagt, ich verfüge ja über jahrzehntelange Erfahrungen mit dem allgemeinen Thema. Ja, vielleicht doch etwas kann ich noch erzählen, wie ich zu der Umweltethik gekommen bin. Ich war ja in der Anti-AKW-Bewegung sehr, sehr, kann man sagen, prominent aktiv, weil ich habe auch mit meinem Freund Edi Gruber ein wissenschaftliches Buch zur Atomenergie geschrieben, das international wirksam war. Und ich wurde dann eingeladen in den Arbeitskreis Umwelt des katholischen Büros Bonn, das auch den schönen Namen hat, Kommissariat der deutschen Bischöfe. Und dann war ich ein paar Jahre Mitglied, bis dann das katholische Büro von Bonn nach Berlin übersiedelt ist. Und da bin ich reichlich auch mit ethischer Literatur versorgt worden. Und ja, und warum bin ich dort eingeladen worden? Weil in der Auseinandersetzung um Zwentendorf sind die Atomleute an den Kardinal König herangetreten, er möge doch sich für die Kernenergie aussprechen. Und das hat dann einen Freund von mir, der ein sehr kirchenverbundener Katholik war, dazu gebracht, dass er gesagt hat, jetzt müssen wir den Kardinal König aufsuchen und haben gemacht. Und haben ihm gesagt, ja, also das ist doch ein sehr problematisches Thema. Und er hat dann daraufhin eine Kommission zur Ethik der Kernenergie einberufen, bei der ich dabei war mit einigen engagierten Atomleuten. Da war der kaufmännische Direktor des Atomkraftwerks, war dabei der Leiter des Atominstituts und etliche andere prominente Kernenergieleute, und da haben wir halt viele Sitzungen gehabt. Und daraufhin bin ich dann eben nach Bonn eingeladen worden und war mehrere Jahre lang in diesem Arbeitskreis Umwelt tätig. Habe da eben auch ganz tolle Leute kennengelernt. Also ich kenne, das ist sozusagen das Angebot an Sie, weil Sie können mit ja, ich kann Ihnen vielleicht so manches meiner Erfahrungen vermitteln. Ich kenne viele, viele prominente Leute international auch, die sich in ökologischen Fragen engagiert haben. Ich habe mich halt mein Leben lang bemüht, Zusammenhänge zu verstehen. Und habe eines eben auch gesehen, und das ist das Problem. Ich habe es ja schon erwähnt, die Jugend ist klarerweise mit Urvertrauen ausgestattet, und es dauert lange, bis man hinter die Hinterhältigkeiten vieler Gruppierungen kommt. Das dauert lange, und sozusagen diese Ernüchterung, ist auszuhalten, ja. Aber für jemanden, der noch im Urvertrauen ist und den ich vielleicht mit meinen Ernüchterungen konfrontiere, der sagt, na danke, das will ich gar nicht hören, weil sonst ist mein Leben von nun an nicht mehr so schön und so angenehm wie bisher. Also da will ich warnen. Und das ist ein gewisses Hindernis in der Kommunikation, weil ich halt wahrscheinlich erfahrungs- und jahresbedingt einen gewissen Vorsprung im Erkennen der ganzen Schlechtigkeiten, mit denen wir es zu tun haben, habe. Also ich bitte Sie um eine gewisse Frustrationstoleranz. Aber da ist auch etwas wichtig, das ich Ihnen mitteilen möchte. Ich war auch in Japan im Jahr 88 in der Konferenz, in den Konferenzen in Hiroshima und Nagasaki, und habe dort die vielen, vielen Betroffenen der Atomwirtschaft kennengelernt. Also die Pazifikleute, die Opfer von Atombomben versuchen und so weiter und so fort. Unter anderem auch eine Amerikanerin, und ihr Name ist Joanna Macy. Und die hat sich sehr intensiv befasst mit Friedensarbeit und hat auch Bücher geschrieben. Und eines davon, das heißt Mut in der Bedrohung, Friedensarbeit im Atomzeitalter. Und da beschreibt sie eben, wie sie mit Leuten arbeitet, die heute halt in irgendeiner Weise verzweifelt sind und sagen, ja, diese Umweltproblematik so bedrückend und diese Atomkriegsgefahr so bedrückend, aber ich will über das gar nicht reden, weil wenn ich das in irgendeiner Runde mache, dann ist sofort die Stimmung im Keller und verdrängt es so gut ich kann. Und da sagt eben Joanna Macy, das ist nicht gut, diese Verdrängung, weil da wird man entweder depressiv oder zynisch. Und wer nicht depressiv oder zynisch werden will, der muss sich dieser Bedrohung stellen. Und da ist es eben so, sie finden, wenn sie sich dieser Bedrohung stellen, Anschluss in engagierten Gruppen, ob das jetzt Ökologiegruppen sind, ob das Gruppen sind, die sich für ein gerechtes Geldsystem, für Tauschpreise, für Meinungsfreiheit, für Umweltschutz, für Naturschutz, für Lebensmittelgesundheit, für ökologische Landwirtschaft einsetzen. Dann sind sie auf einmal in einer Gemeinschaft mit positiven Menschen, die und können teilhaben an den Erfolgen, die im Detail durchaus da sind und sehr erfreulich sind. Und ich kann ja noch, bevor es besonders trist wird, schöne positive Erlebnisse erzählen, die wieder Mut machen. Und das heißt, die Mühe und der Frust, den man hat, wenn man sich mit all diesen Schlechtigkeiten in der Welt auseinandersetzt, wird reichlich belohnt, wenn man mit gleichgesinnten, engagierten Leuten sich einbringt in die emanzipatorischen Bewegungen und in den Widerstand gegen die Zerstörung dieser Welt.
Das passt jetzt gut zu den Gruppierungen dazu, wenn ich da vielleicht noch eine kleine Ankündigung machen möchte. 15. Jahr ist dann Fukushima. Ja, also eines der Bombenwerke, die uns ja während der in die Rolle geflogen sind. Bei Japan ist mittlerweile mit einer Bombenwerke in der Armee. Am 10. März von 11 bis 13 Uhr gibt es dazu eine Veranstaltung am Stockgemeisterplatz. Stockgemeisterplatz ist der Stephansplatz. Richtung Kärntner Straße, das wäre der Dienstag, 10. März von 13, von 11 bis 13 Uhr, eine Gedenkveranstaltung zu den Ereignissen in machen.
Ja, danke für heute und bis zum nächsten Mal.